und willkommen bei Hauptsache Grooved. Wir sind Dustin und Andy und wir sind mit ganz viel Herzblut professioneller Bassist, Drummer und natürlich Musikcoaches in der Grooves & More Schlagzeugschule und in Andys Basecamp. Egal, ob du gerade erst loslegst oder schon lange Musik machst, wir teilen jede Woche Tipps, Erfahrungen und Stories aus unserem Musikerleben. Und ich glaube, heute teilt Dustin ein paar Erfahrungen, auf die er gerne verzichtet hätte, aber dazu vielleicht später mehr. Moin!
Moin, was hast du mit deiner Stimme gemacht? Warst du gestern ordentlich zechen oder was?
Nee, eigentlich nicht.
Das klingt auf jeden Fall
Alter wahrscheinlich.
Ja, das wird sein. Klingt auf jeden Fall maskuliner als sonst. Oh Mann, ja. Wie ist die Lage in Herne West? Nee, Quatsch, weiß ich nicht. Da, wo du wohnst.
Ja, mir fiel jetzt gerade so ein Spruch ein, den immer in einer Band, der da immer gesagt wurde. Und an den Bässen, Andreas aus. Egal. Soweit, gut. Ich habe geübt. So mal richtig geübt. So seitdem ich in den Ferien wieder da war. Und verrückt, das ist schon fast das Thema der nächsten Folge, was wir dann aber noch nicht verraten, aber es hilft.
Die Erkenntnis des Tages.
Ist, einfach krass. Total gut. Ich hab so ein paar Sachen geübt, die so auf Wiedervorlage waren, so ein paar Endgegnerstellen von früher und habe bei manchen Sachen gemerkt, ach krass, guck mal, diese Notizen kann ich alle löschen, weil zum Beispiel, was ich in den Practice-Sessions ganz viel gemacht habe, dass ich, wenn du Wechselschlag machst mit der rechten Hand, dass man auch, also man hat da meistens so einen starken Finger, genau, mit dem man gerne anfängt. Mhm. Und wenn man andersrum anfangen muss und der andere Finger, der die Führung übernimmt, quasi so ein bisschen vom Gefühl, dann hat man da meistens so eine schwache Seite. Und ich versuche das halt quasi wegzutrainieren, auch mit allen in den Practice-Sessions und habe die Übungen natürlich auch selber immer mal gemacht und so und habe jetzt gemerkt, so, ach verdammt, das wirkt. Jetzt, ich kann diese ganzen Notizen, wo welcher Führungsfinger auskommen soll, die kann ich alle löschen, weil mir es jetzt egal ist. So an den, also meistens in so einer normalen Basslinie. Da geht das sowieso so oder so rum. Aber wenn du so Endgegnerstellen hast, irgendwie durchgängige 16. bei Topspeed oder so und dann mit Oktavsprüngen oder da ist dann schon immer wichtig teilweise. Aber ja, üben hilft. Das war eine Erkenntnis. Und dann hatte ich noch, war denn diese Woche noch? Ah, ich hatte neue Schüler Kennenlernstunden. Das hat auch total Spaß gemacht. So. Viele Leute sind ja mit unserem Unterrichtssystem, so mit dem Neuen, was da drin steckt, erstmal so ein bisschen unsicher. Ne?
Darf ich mal einmal kurz das Wort neu reframe? Also ich mache das jetzt seit 3 Jahren.
Ja. Aber wenn du dich auf dem Markt umguckst, ist es im Vergleich zu dem, was du sonst so noch so meistens hast, ist es ja immer noch ein bisschen neu. So.
Lass uns das Fass nicht anstechen.
Ich sehe das gerade bei uns im Viertel, da wird jetzt hier Glasfaser quasi ausgerollt. Jetzt hast du diese nervigen Drückerkolonnen an der Tür, was natürlich auch ein Fehler im System ist. Anstatt dass dir das einer vernünftig erzählt, stehen da irgendwelche Typen, die eigentlich nur ihre Provision im Blick haben und überhaupt nicht deinen Informationsdefizit vielleicht oder so, ne? Ja. Aber das ist was anderes. Aber auf jeden Fall in den Nachbarschaftsgruppen das Maß an Angst vor dem Neuen ist teilweise krass. So, aber egal, da machen wir jetzt, sind wir schon beim übernächsten Thema, ne? Auf jeden Fall war total schön. Ich hatte diese Kennenlernstunden und wenn du das dann so zeigst, hier, guck mal, Next Level ist das meistgebuchte Modell quasi. Da hast du so die Mischung aus Einzelunterricht, Sachen, die nur im Gruppenunterricht passieren und hier dieser asynchrone Teil und gerade bei dem asynchronen Teil, also bei allen Sachen, die online einfach immer da sind, wann du sie brauchst, wann du gerade Zeit hast und so, da merke ich gerade, dass wenn die Leute das sehen, so die müssen das halt sehen, dann springen sie auch voll drauf an, weil man einfach die Vorteile sofort rafft, so, ne? Und ich hatte einen Schüler, der war am Anfang bei den Practice Sessions dabei, war mit ganz vielen anderen Sachen sehr beschäftigt, neue Bands etc. und hat da mal eine lange Zeit, glaube ich, nicht wirklich reingeguckt und der sagte mir jetzt freudestrahlend, hey, ich habe angefangen, alle 2026er Sessions nachzuarbeiten.
Oh ja.
Das ist ja krass, wie sich das entwickelt hat. So, und der hat jetzt ein halbes Jahr, sage ich mal, nicht wirklich reingeguckt so und war total geflasht, wie das in dem halben Jahr auch mit den interaktiven Noten nach vorne gegangen ist. Das freut einen natürlich immer so. Ne?
Genau. Total.
Ja, das ist es eigentlich schon bei mir. Und ach so, bevor ich das vergesse, noch ganz wichtig, am 26. April, am Sonntag, 15 bis 19 Uhr, nicht vergessen, der erste Hauptsache Groove Bass Stammtisch im Unperfekthaus Essen. Wer da noch Infos haben will, andysbasecamp.de und dann mal in den Blog gucken, da steht nochmal alles. Genau.
Sonntag, 26. Ja. Okay, ja, cool. Jetzt muss ich mal kurz hier in meinen Kalender gucken. Warte mal eben, ich hatte nämlich auch, ah ja, genau, weil wir müssen ja immer, müssen ja ein bisschen sozusagen immer vor der Zeit liegen. Kommende Woche Freitag, den, was war das denn jetzt, 24. könnte das sein? Ich gucke nochmal eben. Ich habe es gerade geguckt, um die,
ist der Freitag, ist der 24.
Ja, Freitag, 24. Für die Freunde der leiseren Töne spiele ich in Unna in der Lindenbrauerei mit All About Joel, Billy Joel, sehr hochklassig besetzt. Genau, tolle Band. Und ja, wer Bock hat, kann gerne mal vorbeikommen. Und ich habe auch noch irgendwelche Schülertermine, aber das ist, also Schülerkonzerttermine, aber das ist in den Wochen danach. Da werde ich dann in der kommenden Woche mal drauf hinweisen, wo wir bei Veranstaltungstipps sind. Alright. Ich habe noch eine Frage zu dem Wechselschlag beim Bass. Ja. Ist das bei euch auch, wäre das für dich, wenn du das spielst, ein Unterschied, wenn du in der Dreier-Subdivision das machst, weil da ja der Führungsfinger immer wechselt? Oder ist es quasi eine der Übungen?
Ja, also sagen wir mal so, es gibt Bassisten, die, wenn du die ganze Zeit Ternär oder in Dreier-Unterteilungen spielst, ich denke, da gibt's einen so ein Lehrbuch, auch wer ist denn der Typ von den Cannibal Corpse, egal. Also wenn du jetzt in einer Metal-Band spielst, die vielleicht die ganze Zeit sehr stark Ternäre Songs spielt, also sagen wir mal überwiegend, da gibt's natürlich Leute, die auch gerne mit drei Fingern spielen, weil du dann, also dann nimmst du dann den Ringfinger dazu, weil du dann eben eine gleichmäßige Geschichte hast, weil sich ja sonst von Triole zu Triole quasi der, wie du schon gesagt hast, der Führungsfinger umdreht. Genau. Das ist aber, sagen wir mal, trotzdem zu bewältigen, muss man halt nur dann auch üben, dass sich das halt nicht weird anfühlt, dass ja da jedes zweite Mal der Führungsfinger wechselt quasi.
Und wie ist das, wenn du so ein Dreier, also so ein 16/8 Pattern spielst, so ein Galopp? Du machst so mit zwei Fingern und fängst aber immer mit dem gleichen Führungsfinger quasi an, ne?
Kannst du beides natürlich machen.
Ja, ja, klar. Aber gibt es auch Spieler, die das mit drei Fingern machen? Ist das verbreitet oder ist das?
Ja, gibt's auf jeden Fall Spieler, die das machen, wobei Dreifingertechnik jetzt eher schon ein bisschen Special Interest ist, so mehr.
Okay,
ne?
Aber, alles klar. Okay, ja, ist einfach nur eine Interessenfrage. Keine Angst, ich werde jetzt keine Bassgitarre in die Hand nehmen und starten.
Also ich mache, wenn ich jetzt nicht drüber nachdenke, habe ich gerade gemerkt, wenn ich jetzt so ein Galopping spiele, wechselt bei mir der Führungsfinger einfach und das stört mich überhaupt nicht. Also ich mache dann da einen durchgängigen Wechselschlag. Aber zum Beispiel, wenn dann da Oktavgeschichten reinkommen, so Jamiroquai, oder so, dann versuchst du schon teilweise dann einen Finger zweimal hintereinander zu benutzen bei der Achtel und der darauf folgenden Sechzehntel, damit sich der Fingersatz nicht rumdreht zum Beispiel, damit das gleichmäßiger ist oder so. Also es ist, da gibt es jetzt nicht unbedingt das richtig oder falsch.
Ja, das ist ja eh so. Das ist nur eine Entscheidung, die man treffen muss und dann auch dabei bleiben muss.
Genau, Hauptsache, du bleibst halt bei einer Version, die sich dann einübt, damit dein Gehirn nicht permanent damit beschäftigt ist, sich jetzt zu fragen, warum fühlt sich das jetzt gerade anders an als im Takt davor und im Takt davor. So, das verunsichert sehr stark hält halt gerade davon ab, in Topspeeds dann sauber zu spielen.
Ja, absolut. So ist es. Okay, gut. Dann lass uns ins Thema rein. Und das Thema lautet Überleben on stage und on the road. Und das Phrasenschwein ist schon direkt gefüllt. Also das.
Ja, also du hast... Du hast mir von deinem Gig am Wochenende erzählt, beziehungsweise erzählt ist ein großes Wort. Du hast drei Halbsätze geschrieben und da habe ich sofort gedacht, okay, da müssen wir eigentlich eine Podcast-Folge draus machen. Typische Katastrophen bei Konzerten und wie man sie antizipieren, also voraussehen und überleben kann. So. Genau. Und erzähl doch mal die Langform, dass ich auch auf dem neuesten Stand bin hier.
Ja, weiß ich nicht, ob das so lange war es ja nicht. Das war vielleicht auch ein bisschen das Glück noch. Nein, also auf der positiven Seite steht, dass wir rausgeholt haben, was rauszuholen war, was natürlich ich sag das jetzt einfach mal, an dem Niveau der Band, an dem Individualniveau der einzelnen Akteure liegt, die ja alle ihren Shit weitestgehend so zusammen haben, ne? Wenn du da also so eine Situation hast, zum ersten Mal, dass so Sachen so auf diese Art und Weise nicht funktionieren, ist das, glaube ich, wirklich der schlimmste Tag deines Lebens.
Also ihr habt mit Times Like These gespielt und war das ein Festival oder was war das?
Ja, nö, das war, ich würde sagen, jetzt der Gig von der anderen Band. So, die haben das da so veranstaltet und die haben aber noch einen Support-Act gesucht und wir sind ja nicht in Bestbesetzung sozusagen aufgetaucht. Also wir hatten einen gewichtigen Rückschlag, der Gerrit konnte nicht. Das heißt also, das hat auch unser Repertoire natürlich ein Stück weit eingeschränkt. Das heißt, also das ganz harte Zeug haben wir an dem Tag nicht gespielt. Mhm. Also eine etwas cleanere Version, könnte man auch sagen. Und genau, das war aber vorab klar, dass das nicht klappen wird. Aber wir wollten das trotzdem mitnehmen, einfach um einen Gig zu spielen und so weiter und so fort. Und dann war es aber vorab so, dass wir ja zwar unser eigenes Monitoring-Pult haben, aber noch nicht die perfekt gebaute Kiste mit dem Split. Und wir haben uns jetzt ja irgendwann endlich mal dazu entschieden, dass wir bei einem analogen Split bleiben. Und das musste kaufen und das musste dann auch bauen. Und genau, und das war aber klar, das wird halt bis zu diesem Gig nicht passieren. So, das heißt, wir sind auf Monitoring von vor Ort angewiesen. Das war auch so abgesprochen. Das hat natürlich gewisse Fallstricke, vor allem, wenn es ein bisschen mehr ist wie eine einfache kleine Top-40-Band. So, also wenn die Sachen einfach ein bisschen komplexer sind, wenn viele Kanäle sind etc. pp. Und das, die der zweite, ich sag jetzt mal, vorinstallierte, wie sagt man das denn, Falle, ja, Stolperfalle war natürlich, dass die Band, also die Hauptband so, die hatte einen eigenen Split und musste auch hinterher umpatchen. Und das sind immer, das klappt gut. Das Problem ist, wenn du eine Band hast, die sozusagen über das FOH-Pult ihr Monitoring selber macht und eine, die es nicht macht, das ist auf jeden Fall immer schon mal, es gibt Potenzial für Probleme, immer. Und ohne jetzt hier irgendwelche Namen und Menschen und Positionen rauszurufen. Es war am Ende des Tages, um diese Grundsituation abzukürzen, man konnte ein bisschen erahnen, dass man sich auf tendenziell eher chaotische Verhältnisse einstellen muss. Dass es dann so wurde, ja gut, das kann mal passieren, aber das sowas, also in dieser Form schon lange nicht mehr gehabt, ich würde sagen.
Also du hast ohne Monitoring gespielt.
Ja? Exakt, komplett ohne. auf einer großen
Lippenlesen.
Bühne.
Lippenlesen, sehr gut.
Ja, Lippenlesen und weil ich natürlich auf alles vorbereitet bin. Ich glaube, in diese Richtung möchtest du ja diese Folge gerne auch aufziehen. Ist das natürlich so, dass das individuell wichtigste Signal, das habe ich natürlich manuell bei mir, nämlich den Clicktrack, weil wir ja 3, 4, 5, 6, 7 Songs haben, die durch die Visuals allein schon, aber manchmal auch mit ganz kleinen Informationen im Backing-Track, wie nochmal ein Schellenkranz hier und so, die laufen dann mit Klick. Und den muss ich natürlich hören auf dem Ohr. So, den habe ich aber manuell bei mir sowieso immer von meinem Interface gesplittet, also auf meinem eigenen Pult. Und genau, ich habe halt, da wo wir mit Klick spielen, habe ich halt Klick auf dem Monitor gehabt. Das genau. War's.
Und das ist ja auch total wichtig, dass man aus Fehlern, die mal passieren, zum Beispiel beim Monitoring oder so, dann lernt und dann auch sagt, okay, selbst wenn die komplette Hausanlage abschwirrt und der Techniker vor Ort irgendwie noch nie ein Mischpult bedient hat, habe ich über die Basissachen, die lebensnotwendig sind, habe ich die Kontrolle. Das machen ja eh viele Schlagzeuger, die nochmal ein kleines Mischpult neben sich stehen haben, ja, genau. Und so. Und genau, wie du sagtest, also in die Richtung würde ich auch jetzt mal denken, wenn wir so ein bisschen über ein paar typische Probleme, die auftreten können, live und on the road sprechen, dass man so Sachen einfach so ein bisschen vorausdenkt, weil auch manchmal bei Schülern so eine falsche Vorstellung ist, so nach dem Motto, ihr seid ja Profis, bei euch geht ja nichts schief. So, ne? Und das würde ich halt komplett anders framen, dass man halt sagt dann so, also egal, ob dein erster Gig oder dein 1000. Gig, so, ne, also live spielen ist dann weniger immer dieser magische Moment, sondern meistens so ein kontrolliertes Chaos, wo immer irgendwas passiert. Und der Unterschied dann zwischen einem Anfänger und einem Profi ist dann gar nicht, dass nichts schief geht, sondern wie reagiere ich da drauf? So, ne? Mhm. Und wie bin ich auch vorbereitet auf den Fall, wenn es schief geht? Habe ich dann ein Ersatzkabel, Ersatzseiten, eine Batterie für meinen aktiven Bass, all die Sachen, die halt, ne, im Kleinen und im Großen schief gehen können. Und auch ganz wichtig, sind wir da als Band auch gewachsen, dass in manchen Situationen man weiß, wer macht jetzt was, so, wenn man im Stau gestanden hat und man kommt eigentlich erst dann an, wenn man schon auf die Bühne soll.
Oh Gott, da habe ich gerade traumatische Erinnerungen.
Ja, und jetzt soll alles ganz schnell gehen. Wenn du das noch nie gehabt hast als Band, dann ist dann natürlich irgendwie weißt du, dann geht so jeder alles durch. Aber wenn dann schon klar ist, wer ist der Typ, der nichts aufzubauen hat? Ich sag mal, einfach Sänger, der geht jetzt los und spricht mit dem Veranstalter, versucht den Einlass ein bisschen nach hinten zu schieben und versucht die wichtigsten Dinge abzusprechen, vielleicht für alle noch Getränke zu und einen Happen zu essen aus dem Backstage zu holen, was weiß ich. Der nächste ist der Typ, der das Monitoring-Pult zusammengebaut hat und der spricht schon mal schnell mit dem Techniker vor Ort und der, ne, so, während die anderen, die am meisten aufzubauen haben, Schlagzeug oder so, ihren Kram schon mal aufbauen. So, jeder hat so seine Rolle. Meistens findet sich sowas ja so ein bisschen unabgesprochen, haben wir auch schon hier drüber gesprochen, dass dass einfach Leute gibt, die proaktiv Sachen mitdenken und andere, die Sachen eher selber proaktiv weniger mitdenken oder so, denen man vielleicht auch sagt, pass auf, lauf du schon mal los, da, mach das und das, wir machen das und das, aber dann weiß einer in der Band, dem muss ich jetzt ein Kommando geben, damit, ne, also habe ich gestern mit Manni im Unterricht noch so ein Gespräch gehabt, wo er sagt, ich hatte da jetzt bei der Bandprobe eine Rolle, die ich gar nicht wollte, an einer bestimmten Stelle, wo ich dann gesagt habe, da kannst du aber nichts gegen machen, diese Rollen entstehen, einfach, weil wir unterschiedlich Menschen sind, die unterschiedliche Dinge können und sehen. Und wenn du der bist, der da den Finger am besten in die Wunde legen kann, so nach dem Motto, ey Leute, hier, ne, dann ist es leider so, auch wenn dir das unangenehm ist, den Finger dann in dem Moment in die Wunde zu legen, so, ne? Genau, aber sowas hat man ja so ein bisschen, also in einer richtig gut eingespielten Profiband gibt's schon so ein bisschen auch, teilweise auch abgesprochen, aber teilweise auch unabgesprochen, so Verantwortlichkeiten. Oder sehe ich die Welt da zu positiv?
Nö. Das ist schon genau so, wie du es beschrieben hast. Also so, nicht, das ist überall so, sondern das kann ich aber aus meiner Erfahrung sagen. Da sind wir jetzt, sage ich jetzt nochmal, da sind wir, glaube ich, eigentlich bis auf zwei, drei Sachen sind wir da sehr, sehr gut und wir sind da klar abgestimmt, wer was zu tun hat und wie die Aufgaben da verteilt sind. Bis auf zwei, drei Details. Die Besonderheit da war jetzt, das war jetzt echt für mich wirklich undankbar. Wir haben ja keine Amps auf der Bühne. Mhm. Also gar null. Und weil die Monitoring Situation da vor Ort wirklich nicht in Ordnung war. Die Bühne war stumm. Und das ist eine Herausforderung. Also keine Ahnung, wenn du jetzt I Will Survive spielst, okay. So, ja. Aber wir haben ja schon ein paar Songs mit richtigen Parts, also wo du wirklich hinhören musst und wo es auch einfach schwer ist zu spielen, so, ne? Boah, und das hat alles geklappt, so, ja. Also gemeinsam anfangen, gemeinsam aufhören. Aber das ist schon, also ich habe halt die ganze Zeit vor mich hin die Songs und die Riffs gesungen, weil anders kommst du da ja gar nicht durch, ne?
Und selbst wenn du was von Front of House, also von den Boxen, die ins Publikum gerichtet sind, hörst, dann ist das ja sehr zeitversetzt. Das ist ja Katastrophe dann, ne?
Zeitversetzt, und ich war ja sehr, sehr weit weg. Es ist eine sehr große Bühne, wir waren im Resonanzwerk. Okay. Also da habe ich fast nichts von mitbekommen. Also gar nichts. Also der Sepp hatte ein ähnliches Problem, der stand aber direkt an der Line-Array-Banane. Also da kam wenigstens was und der stand da auch direkt nah dran. Und die anderen hatten Monitoring so, ne? Also da hat es mich vor allem getroffen. Da war auch gar keine Zeit. Also ich glaube, wir haben einen halben Song zusammen als Soundcheck gespielt und dann war Einlass. So, ne? also das war schon anspruchsvoll. Ich hab solche Situationen immer wieder mal erlebt. Ich erinnere mich mal an einen legendären fetten Mind-to-Mode-Gig, also fett meine ich riesen Open-Air, weiß nicht, 6, 7, 8.000 Leute, und dann hatten wir so einen Headliner-Spot und damals war der Aufbau anders, da stand das Schlagzeug so quasi um 90 Grad gedreht ganz vorne an der Bühnenkante. Also quasi meine Hi-Hat war Bühnenkante so, oder, ne, also nicht direkt an der Kante, aber du weißt, was ich meine, ne? Hast du bestimmt schon gesehen. Und ich war bei diesem riesen Open Air, hing so eine riesen PA-Banane, hing quasi so 1,50 Meter, 2 Meter, das letzte Top-Teil von meinem Kopf irgendwie weg. Also ganz nah an dieser, an der fetten PA. Und da war der erste Song, so ein Simple Minds Ding, das fängt an mit so einem synthetischen Drumloop, also super laut. Und ich hatte auf meinem In-Ear ja nichts, außer ein Klicksignal, und das war auch noch verzerrt. Also wirklich so krr, 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 krr. Und dann geht der erste Song los und dieser Drum-Intro-Loop läuft los in einer infernalischen Lautstärke. Und weil ich so nah an dieser Banane war, habe ich halt vor allem natürlich total stumpf, ohne Höhen, weil in ihr. Und auch immer ein bisschen zu spät irgendwie im Verhältnis zu diesem auf meinem Ohr. oh, das waren auf jeden Fall eher unangenehmere, weiß ich nicht, 60 Minuten meines Lebens. Das war also da quasi so, alles, was ich so am linken Ohr hatte, das musste ich einfach komplett wegignorieren, weil der Klick war immer echt, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Millisekunden früher da. Und wenn du da, gerade bei diesem, ja, dann so 2, 3 Deepish Mode Songs, wo auch immer super so, da doppel ich so synthetische Drums mit den akustischen Drums da drüber, aber die sind in dem Mix dann so prominent, dass das richtig schiebt. Oh, also da hast du schon manchmal so ein bisschen Hirnsplit irgendwie, ne? Da musste ich mich letzten Samstag auch dran erinnern irgendwie. So, da war immerhin genug Entfernung vom Line Array, aber ich habe gar nichts mitbekommen. Also wenn Marvin was gesagt hat zwischen den Songs, habe ich ihn Ini rausgenommen, um was zu hören irgendwie so. Ne? Also das war nicht so angenehm. Und wie gesagt, also 3, 4 Songs, wo die Parts einfach knifflig sind, wo es um Zusammenspiel auch wirklich geht. Ne? Also hast dann gemerkt, so die Jungs drehen sich dann auch um. Also um visuell zu prüfen, so ein bisschen zu gucken, was ist Phase so, ne? Also ich denke da zum Beispiel an No One Knows von Queens of Stone Age. Da der Mittelpart mit dem Solo, der ist ein bisschen tricky. So, und weil die Längen irgendwie ein bisschen schräg sind und so. Und das hängt so einfach total drauf. Also für mich, ich habe da 2 akustische Punkte, den Bass. Beim Genre habe ich gar nicht gehört, den habe ich nur gesehen, also wirklich nur gesehen, was schade ist. Genau.
Aber der Trainingsanzug, den er bei euren Shows immer anhat, ist doch super. Von daher.
Ja, das ist, sichtbar ist auf jeden Fall. Und ich habe gehört, wir haben Can't Stop gespielt in der Zugabe. Ja. Und da gibt es ja die Stelle vor der letzten Strophe, wo der Bass alleine steht. Ja. Und da habe ich das Geklackern gehört vom Bass, weil er nah genug stand. Okay. Das war das erste Mal, dass ich gehört hatte. Oh Mann. Naja, so war das. Wenn du das zum ersten Mal erlebst und dann so eine Situation vorfindest und vielleicht dann auch nicht dieses überlebenswichtige Signal, hast du es, glaube ich, gerade genannt, mit Click-Track dann in meinem Fall, ja, dann bist du lost. Also da ist einfach, dann spielst du keinen Song mit Track. So, das ist einfach schon mal so und dann kannst du dich nur noch auf dich verlassen und ich auch, ich habe die Gitarrenriffs, die Parts, ich habe die ganze Zeit so leise vor mich hingesungen, um mich ein bisschen zu orientieren. Mal an 2, 3 Stellen habe ich auch wirklich mal Takte gezählt, weil also da war gar nichts wahrzunehmen sozusagen. Genau. Und das ist gleichzeitig auch natürlich dann vielleicht mal ein Tipp an die Zuhörerschaft, vor allem an die Drummer. Übt das mal. Also könnt ihr das Repertoire eurer Band könnt ihr das auch ohne eure Band spielen? Also den Part. Also wisst ihr, wann ihr das Fill zu spielen habt? Unabhängig davon jetzt, ob ihr covert oder ob ihr eigene Stücke spielt. Also bist du als Drummer in der Lage, diese Antizipation zu haben, okay, das ist der Part, selbst wenn er in sich sehr wiederholend ist, was ja so in der Begleitung, in der Strophe, im Refrain, wenn du Groove spielst, ja oft der Fall ist, ja. Und dann musst du aber zum richtigen Zeitpunkt das Fill spielen und den Übergang gestalten. Und schaffst du das auch ohne dass du den Gesang hörst und die Gitarre und die Harmonien. Also kannst du dir das gut vorstellen. Ist eine super Übung, weil wenn du das ein bisschen geübt hast, dann ist es im Zusammenhang noch viel leichter, sich da zurechtzufinden. Und das schafft wieder Ressourcen, um den musikalischen Ausdruck besser zu machen. Ne? Ja. Einfach mehr Freiheit zu haben. So, ne?
Auf jeden Fall. Und Monitoring ist auf jeden Fall auch ein großer Punkt, der immer auch irgendwas bereithält, auf das man reagieren muss und ist halt eben was man auch vorausdenken sollte. Also zum Beispiel als Bassist habe ich einen Aufbau auf der Bühne oder meine Situation, Amp, DI-Box, was auch immer, ist die so, dass ich zum Beispiel, also der Klassiker ist ja, du machst einen Soundcheck, alles klingt ganz toll, dann gehst du nachher auf die Bühne und entweder alleine dadurch, dass Publikum im Raum ist und der Raum auf einmal ganz anders klingt oder dadurch, dass du das Gefühl hast, hat der Tontechniker jetzt ein anderes Preset aufgerufen und nicht mehr unsere Sache geladen oder so, ne? Oder es hat zwischendurch eine andere Band gespielt und es kommen Sachen durcheinander. Also es kann ja immer alles passieren. Und dass du dann aber zum Beispiel eine Situation hast, ich gucke immer, dass ich vom Aufbau so bin, dass ich meinen Amp auf der Bühne von der Lautstärke verändern kann, ohne dass das Signal für den Techniker vorne verändert. Das heißt, wenn ich mich plötzlich gar nicht mehr höre, kann ich mich immer noch lauter machen, ohne dass auch das Signal, was quasi ins Mischpult geht, infernalisch lauter wird und da auf einmal vorne die Boxen platzen oder der Tontechniker mich hasst auf einmal. Ne? Also das ist.
Also du meinst, dass du dich mehr hasst als ohnehin schon.
Ja, als ohnehin schon. Aber dieser nervige Bassist, jetzt slappt der immer zwischendurch und dann anderer Pegel. Genau. Also sich selber nicht hören oder nicht perfekt hören, kommt einfach super oft vor und da muss man auch eine gewisse Ruhe und Akzeptanz entwickeln, weil ja. Man kann sich auch in einen schlechten Mix reinhören. Wenn du zwei Songs gespielt hast, kann man einen schlechten Mix auch in Teilen ignorieren bis vergessen und mit der Situation irgendwie leben. Wenn man sich einfach drauf einlässt. Manchmal kann man eh nichts machen. Es gibt keine Pausen. Es gibt nichts Schlimmeres als irgendwie eine Band, die im Konzert quasi zwischen jedem Lied sagt jeder noch drei Monitorwünsche nach vorne, so übers Mikro, weißt du? Das habe ich auch schon erlebt. Also das machst du einfach nicht. Da musst du mit dem arbeiten, was da ist. So, außer ja. Es ist wirklich, ich höre mich gar nicht und ich weiß, der kann das jetzt regeln. Dann muss man halt einmal was sagen oder so. Ne? Ja. Aber eigentlich ist da wichtig, guck, dass du auch, wie du vorhin sagtest, dass du auf jeden Fall den Click und so hörst, vielleicht schaffst du im Basssignal, ich jetzt aus Bassistensicht, eine Unabhängigkeit, dass du dich auf der Bühne von der Lautstärke verändern kannst, ohne dass das was anderes verändert. Ne? Manchmal ist dann eben auch weniger mehr, wenn man weiß, das ist hakelig und da macht jeder irgendwas Verrücktes, anstatt dass da nachher irgendwie Sachen stehen, die zwar ganz toll sind, die keiner bedienen kann, dann nimmt man vielleicht das einfachere Equipment oder doch nochmal Wedges oder ne, je nach Situation. Also so ein bisschen auch gucken, dass man es, wo es geht, einfach hält. Und ich habe zum Beispiel auch...
Einfach oder autark?
Ja, oder autark, genau, unabhängig Backup ist ja bei ganz vielen Sachen eben auch so ein Ding, wobei du kannst ja nicht bei einem Monitoring-System oder so, wir sind nicht Metallica, die von allem noch ein zweites Teil wahrscheinlich dabei haben oder so, ne? Aber nicht, genau. Aber zum Beispiel, was ich auch immer dabei habe, seitdem ich das dann auch öfter mal gebraucht habe, so notfallmäßig, du hast das Ding ja auch diesen kleinen Behringer Gürtel Kopfhörer Verstärker, das ja. Wenn auch selbst wenn, manchmal ist das ja auf dem Stadtfest, dann wollen die Funkstrecken nicht funktionieren, weil da zu viele Signale in der Luft sind oder was weiß ich. Ne? Und wenn du dann merkst, boah, die Techniker kriegen ihre Technik da nicht in den Griff mit ihren Funkstrecken, die mitgebracht haben, dann sage ich halt auch irgendwann so, weißt du was, ich habe hier dieses Gürtelteil, gib mir einfach das XLR-Kabel, dann lass uns weitermachen, wir müssen weiterkommen hier im Soundcheck oder so. Ne? Also dass man da so die typischen Sachen, und das ist aber natürlich auch Erfahrung, das habe ich nicht alles am Anfang schon gehabt, das ist halt... Learning
by
doing und mit Schmerzen.
Mit Schmerzen auf jeden Fall. Und man hat auch am Anfang, also gut, da du jetzt vielleicht weniger, weil du ja ein bisschen später so richtig reingestartet bist. Aber ich erinnere mich an meine junge Erwachsenenzeit, hatte ich auch gar nicht die finanziellen Ressourcen für Backups.
Nee, Punkt. Definitiv, ja.
So, ja, also das ist einfach so. So, Punkt. Ja. Genau, aber ja, also ich habe in deiner fantastischen vorbereitenden Shownotes auch gefunden, so Sachen, die man immer mal als Ersatz mitnimmt und anderen ausleitet. Da hätte ich ein ganzes Tagebuch voller Geschichten zu. Aber da, also ich würde sagen, das, was ich am häufigsten verliehen habe, ist definitiv mein Ersatz-In-Ear-Kopfhörer. Ironischerweise ausschließlich an Leute, die nichts anderes mitbringen müssen als ihren eigenen In-Ear-Kopfhörer. Das ist der Wahnsinn. Und am zweithäufigsten verliehene Teil war dann mein zweites In-Ear-Bodypack. Ja. Ironischerweise auch das am häufigsten an Leute, die nichts anderes mitnehmen müssen als ihren eigenen In-Ear-Kopfhörer. Oh Mann, das ist also da habe ich schon durchaus das eine oder andere Muster mal erkannt. So, ich selbst habe meinen eigenen Ersatz-In-Ear noch nie benötigt. Genau. So, aber ich habe ihn trotzdem immer dabei. Das ist an dem Tag, wo du es aus der Tasche rauspackst, brauchst du es. Das ist einfach so, deswegen bleibt er immer da drin.
Was
so,
sind denn typische Sachen, die ein Schlagzeuger immer ersatzmäßig dabei haben sollte?
Kommt ein bisschen auf den Gig an. Also ich sag jetzt mal so antizipiert Pop-Rock, mittellaut bis laut, ey, Snare-Fell. Kann ein altes Snare-Fell sein, ne? Aber wenn Snare-Fell reißt, kein Spaß. Bass-Drum-Fell, wirklich. Selbst wenn du noch niemals in deinem Leben Bass-Drum-Fell durchgetreten hast, du willst nicht in der Situation sein, dass es dir beim Gig passiert. Das kann auch ein altes Bass-Drum-Fell sein. Du musst ja nicht ein neues, verhältnismäßig vielleicht teures Fell durch die Gegend fahren, so, ne? Also einfach ein altes Fell dabei haben. Dann aus gemachter Erfahrung letztes Jahr bei der ersten Times Like These Show hatte ich sogar antizipiert, ja. Also so nach dem Motto, wenn es ein Gig gibt, wo was kaputt geht, dann hier. Und da hatte ich noch eine Ersatz Fußmaschine mit. Genau, weil ich da eben, weiß nicht, 506. Song die Fußmaschine kaputt gemacht habe. Das war auch ein neues erstes Mal. Und ich sag jetzt mal so, in Popularmusik als Drummer, also du musst sicherstellen, dass Bassdrums, Snare, Hi-Hat immer irgendwie funktional sein können. Ich habe auch immer noch mal eine eigene Hi-Hat-Klatsch mit, also die Kupplung, die das Becken oben hält. Also nichts ist Gas, also nichts ist schlimmer, wie wenn du die Hi-Hat, den Hi-Hat-Druckpunkt nicht machen kannst. Also das ist, also ich kann Gig im Stehen spielen, das ist auch schon nicht lustig, ne? Aber wenn ich den Druckpunkt auf der Hi-Hat nicht beim Spielen verändern kann, ne? Dann will ich noch Mama. Also da habe ich das Setup. Also ich spiele ein Gig ohne Monitoring, okay? Ich spiele ein Gig mit einem Set, was klingt wie, sage ich jetzt nicht. Alles egal, ne? Es kann mir, während ich spiele, ins Auge regnen. Mir ist alles egal, ne? Aber wenn ich meine Hi-Hat nicht öffnen und schließen kann, bin ich raus. Also da ist Feierabend. Und das ist auch dann für die anderen Instrumentalisten, wenn ihr Musik spielt, wo Dynamik eine Rolle spielt, niemand will eine statische Hi-Hat haben. Also stell das einfach mal vor.
Ja, naja, auf jeden Fall. Ja, ich habe ja so ein paar Basssachen gerade schon gesagt. Backup-Kabel, ganz nervig, wenn Kabel die ganze Zeit knackt bei einem Kollegen und der tauscht das einfach nicht oder hat das dann beim nächsten Gig wieder dabei und du denkst, Alter, so, ne? Das geht halt nicht. Dann Batterien, wenn du weißt, du benutzt Batterien oder auch manchmal für die Dinge, wo du eigentlich ein Netzteil hast und dann zickt auf einmal das Netzteil rum oder da ist dann doch kein Bühnenstrom, sondern nur ein Strom, wo auch der Kühlschrank und irgendwas dranhängt und dann macht das komische Sachen. Die helfen auf jeden Fall. Dann, wenn die, habe ich gerade schon gesagt, wenn die Funkstrecke zickt, vielleicht ein Bodypack, was du noch irgendwie dabei hast. Bei kleineren Gigs, wo jetzt keine riesige Technikfirma ist, vielleicht nochmal eine Mehrfachsteckdose, so dass du da nicht irgendwie verrückte Stolperfallen auf der Bühne aufbauen musst, weil es nicht genug Mehrfachsteckdosen gibt, sondern du das vielleicht auch hinten rumliegen kannst, sind so typische Sachen. Und dann eine Sache, die ich auch irgendwann mal gelernt habe bei einem Gig, das ist ganz toll, das alles einzupacken und dann den Koffer, damit die Bühne schön aufgeräumt ist, wieder ins Auto zu stellen mit den ganzen Ersatzteilen, weißt du? Dann stehst du beim Gig und brauchst irgendwas und hast das aber ins Auto geräumt draußen. Das heißt, ganz wichtig sind natürlich, dass du die Ersatzteile irgendwie griffbereit hinterm Amp stehen hast oder unter der Bühne spätestens oder so, dass du da halt auch noch rankommst quasi, ne?
Ja, und heißer Tipp, bitte einmal eingehakt, mein Bassdrum-Ersatzpedal, wenn ich eine Art von Gig spiele, wo es wirklich um was geht und meine Ersatz-Snare-Drum. Ich habe so eine Side-Snare, die kann ich natürlich, wenn es wirklich wäre, das passiert, immer schnell switchen. Aber ich habe dann zum Beispiel bei Times Like These habe ich wirklich eine Ersatz-Snare dabei für die Haupt-Snare und die liegt unterm Stand-Tom, Snare's off. Also würde da was passieren, kann ich wirklich einmal schnell die Trommel wechseln und go for it. Und muss nicht erst noch die Treppe rauf in den Backstage-Raum und beim Runterrennen irgendwie auf die auf der Nase landen. So. Das ist ja so der, weil es muss ja dann schnell gehen, ne? Also niemand möchte da 10, 15 Minuten Unterbrechung haben.
Nee, und auch da hat man dann ja irgendwann so ein Notfall-Setup im Kopf und das macht auch Sinn, sich das dann vorher zu überlegen. Und ich weiß noch genau, dass wir hier irgendwann mal eine Folge, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Thema hatten, wo ich auch gesagt habe, einen zweiten Bass nehme ich nie mit. So habe ich noch nie gebraucht. Und dann hatten wir diesen Gig genau am Wochenende danach zusammen, wo dann irgendwas mit dem Basssignal so gar nicht wollte. Das war ja in so einem Kaffee-Extra-Blatt oder so, ne? Und da war irgendwas mit dem Strom, was ich nicht rausgekriegt habe, aber ich habe alle Teile danach genauso weiterverwendet und es war kein Problem. Das heißt, das war irgendwas in der Örtlichkeit. Ja, aber da war dann am Ende das Ding, dass ich quasi, ich konnte den Fehler nicht abstellen, also musste ich das kleinstmögliche Setup wählen, wo die wenigsten Möglichkeiten waren, dass noch irgendwas sich dann verabschiedet oder dass dieser Sound, der dann da nicht richtig war, dass das passiert. Also bin ich mit dem Bass einfach direkt ins Pult gegangen, dann ist es halt so. Ne? Also, dass man dann so eine Notfallstrategie, okay, wenn gar nichts mehr hilft, dann ist es halt die iBox direkt ins Pult oder so. Selbst das war ja dann mit einer iBox egal. Aber ne, dass man halt trotzdem, also ich es hat ja am Ende geklappt, so, ne? Es war halt irgendwie maximal bescheuert irgendwie. Ja. Du merkst ja erst, wo kommt jetzt das her und wieso funktioniert das nicht? Und wenn ich mich hier bewege im Raum, passiert irgendwas, wenn ich mich drehe mit dem, was ist, wo kommt der Sound her? Na, es wird irgendwas vom Strom gewesen sein. So Sachen gibt's halt mal, wenn du nicht eine Bühne mit Bühnenstrom hast oder so. Und da ist dann aber wichtig, eben Ruhe bewahren und zur Not alles rausnehmen aus der Kette, was einen Fehler verursachen kann. Das ist auch gut zum Testen immer dann. Wo liegt denn der Fehler? Und wenn du es gar nicht ausschließen kannst, dann musst du am Ende halt gucken, dass du quasi alles weglässt und dann trotzdem kannst irgendwie
am Bass,
spielst.
Kannst du natürlich am Bass noch machen, kannst du an der Gitarre natürlich komplett vergessen. Ne?
Ja, das, also, schwierig so. Dann, ne? Genau. Ja, also genau, ohne Modeling oder so. Einfach nur eine Gitarre in die DI-Box macht man eher selten, stimmt. Also,
ich stell mir gerade so ein AC/DC-Tribute vor und das Back in Black geht los und du hörst es halt einfach mit einer Clean DI-Gitarre. Das wäre schon eher traurig auf jeden Fall.
Lustig. Ja, also ein weiteres Feld, was dann oft zu Katastrophen führt, ist oder zu Fast-Katastrophen oder zu völlig unnötigem Stress, ist natürlich so Organisation, Zeitmanagement. Das kann sowohl auf Seite der Band sein, aber auch auf Seite des Veranstalters. Ne? Ja. Also ich habe schon beide Seiten natürlich auch viel zu oft erlebt. Entweder die Band, wo du den einen Kollegen hast, wo du weißt, der kommt sowieso. Am besten sagen wir dem, wir treffen uns 2 Stunden vorher, dann ist er nur 1 Stunde nach allen anderen da. So, weißt du? Oder du hast halt Veranstalter, wo du absprichst, wann du rein kannst vor Ort. Und da weiß aber kein Mitarbeiter von und dann stehst du da und kommst nicht in die Location, die ganze Band ist da und die Zeit verrinnt und du siehst, wie dein Soundcheck-Fenster immer kleiner wird und es ist immer noch keiner da mit dem Schlüssel und du erreichst telefonisch keinen und das ist wirklich so unnötig, ne?
Ja, ich darf ich nicht zu ausschweifend von erzählen, weil da können sich Leute drin wiederfinden, die wir beide gut kennen, aber ich habe da eine, sagen wir mal so viel, ich habe im ersten Covid-Jahr 2020 im Sommer unter dem damals gültigen Regime eine Corona-Hochzeit gespielt, wo das Thema, wann kommt man in die Location rein, also das, was du gerade beschrieben hast, auf jeden Fall ein Teilaspekt dieser sich dann anbahnenden Katastrophe war. Also das war im Grunde genommen so ein Domino-Effekt, also der Fakt, dass wir da zu spät reinkamen und das, also da baute quasi die nächste Katastrophe war bereit und sie baute quasi auf diese umkippenden Dominostein auf und das ging, also da könntest du ein Buch schreiben zu diesem einen Gig, also das ist, ich habe mich wirklich manchmal gefühlt wie irgendwie so eine Kombination aus Verstehen Sie Spaß, versteckte Kamera und Fleisch ist mein Gemüse, also das war wirklich wirklich persönliche Flop 3. Und ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, egal was passiert, also das ist schwierig zu unterbieten, weil das so auf quasi, also gestartet mit, okay, jetzt wird's wirklich eng mit der Zeit, ja, in Kombination mit, in dieser Formation spielt diese Band wirklich zum allerersten Mal aus Gründen, die Zeit so mit sich brachte, ungeprobt, ein riesen Setup mit, ich glaube, wir waren 11 Leute auf der Bühne, so, ja, also so alles, wo du sagst, boah, ey, und dann auch noch ohne Probe, zum ersten Mal mit diesem Techniker, mit neuer Technik, also jedes Mal, wo du sagst, boah, das ist aber eine Red Flag, da müssen wir vorher mal drüber sprechen, so, ja, und dann musst du dir vorstellen, endlich sind wir auf der Bühne und alle geben Gas und dann kommt irgendwie der Vater von der Braut und sagt, alles klar, Soundcheck ist fertig, ne, danke, tschüss, kein Soundcheck. Und dann muss man irgendwann losspielen. Oh mein Gott. Das, ich bin mir relativ sicher, dass Beteiligte, die damals dabei waren, das ist beim Therapeuten durchaus immer noch mal ein Thema, dieser Gig.
Aber dadurch lernt man auch auf solche Sachen mitzudenken und man lernt vor allen Dingen, habe ich zumindest so die Erfahrung gehabt, du lernst dich nicht auf Leute zu verlassen, die du nicht gut kennst. So, weißt du? Ich habe zum Beispiel auch mal nicht in den, also quasi nicht reinkommen zum Aufbau ist Kacke. Ich weiß, dass ich mal auf Tour war und dann hieß es abends nach dem Gig irgendwie so, ja, hier, wir hatten abgebaut und dann war das so, könnt ihr eure Klamotten morgen früher rausholen, dann sind die ja auch viel sicherer als im Bus und so, weil wir würden jetzt gern schnell zumachen und sowas. Ich habe eigentlich schon seit einer Stunde Feierabend, musstet ihr so viele Zugaben spielen, was weiß ich, ne? So ungefähr.
Der Klassiker.
Und dann wird verabredet, ja okay, wir müssen dann, ich weiß nicht mehr, wo wir waren, aber ich weiß noch, wir mussten, glaube ich, weiter nach Leipzig. Und das war ein ganzes Stück. Und dann war so, ja okay, dann kommen wir nach dem Frühstück im Hotel, irgendwie würden wir um 10 Uhr die Sachen abholen. Quasi mit dem Bus dann, ne? Und ja, okay, super, alles cool. So, und dann stehst du da um 10 und es ist keiner da. Du erreichst natürlich telefonisch auch wieder keinen und es wird 11 und es wird 11:30, so und ne? Also man lernt dann einfach sich auf Leute, die man nicht gut kennt, dass man sich dann nicht mal eben drauf verlässt und dann abends halt sagt, nee, das geht nicht, wir müssen das einpacken. So, wir machen es wie immer. So,
ja, ne?
Dann haben wir selber die Kontrolle. Das ist auch ganz wichtig, selber bei ganz vielen Sachen das immer mitzudenken, dass man einfach die Kontrolle behält bei vielen
im Rahmen der Möglichkeiten.
Das ist ja immer das, ja genau, nach Möglichkeit, aber da haben wir jetzt ja an mehreren Stellen schon gehabt, was du sagtest, dass du die Backing-Tracks, dass du dann am Ende die Kontrolle hast, selbst wenn jemand anders maximalen Mist baut, dann hast du das noch und so, ne?
Ja, klar.
Das ist also, dann halt sehr viele Rädchen oder Köche, ne?
Ja, das ist auch so, das ist auch so. Ja, Zeitmanagement ist ein Thema. Ich sag nur Verkehr, ne? Also da kann so viel passieren auf einer Strecke. Das ist jedes Mal zu der Zeit, als ich mit Mind to Mount viel in Südeuropa war und das ja immer so war, dass der Anreisetag auch der erste Gig-Tag war, ne? Da darf ja nichts daneben gehen. Also wie oft passiert das mal, dass du mit dem Flugzeug eine Stunde später oder vielleicht 4 Stunden später losfliegst, weil irgendwas ist, ne? Und wenn du aber weißt, boah, wir müssen dann, wenn wir gelandet sind, wirklich rennen, schnellstmöglich unser Gepäck holen und dann ab in den Bandbus, weil wir von da aus noch mal ein paar Stunden weiter Auto fahren, so, ne? Und auch mit einem Auto kann ja mal was sein oder du fährst mal in den Stau rein und so. Und das war immer schon so, also wenn du da warst, also dieser erste Anreisetag, der war immer sehr elektrisch, weil da darf nichts daneben gehen. Ich erinnere mich auch mal an einen so eine Höllenfahrt, das war in Großbritannien. Da war wirklich, da haben die, ich weiß nicht was war, auf jeden Fall hat sich der Flug verschoben und wir hatten ein sehr großes, also wenn du in einem anderen Land spielst, nimmst du immer ein sehr großes Zeitpufferfenster. Ne? Also der Gig war natürlich abends und so und ich hatte von London noch 3,5 Stunden Autofahrt und ich glaube, mein Flieger sollte gehen um 7 Uhr morgens, also plenty of time. Ne? So, ja, dann komme ich da am Flughafen an, mitten in der Nacht und dann so, oh, Flug verschoben, 6 Stunden Verspätung. Oh, 6 Stunden, da guckst du schon direkt. Ja, nee, passt noch. Und dann denkst du irgendwann so, jetzt ist aber hier gleich 6:00, wie geht's denn hier weiter? Ja, kommt gleich das Flugzeug. Ach, das ist noch nicht da. Das heißt, es werden eher 7 Stunden. Und dann denk ich schon so, oh, jetzt wird's aber kuschelig. Jetzt wird's kuschelig, ne? Und dann, boah Gott, also das war eine Autofahrt, das darfst du keinem erzählen irgendwie. Also ich habe mich, glaube ich, 3-4 Mal quasi tot gesehen, so auf der Landstraße, weil der dann auch irgendwann, sobald du aus dem Großraum London raus bist und du keine Autobahn mehr fährst, hat man in Großbritannien ja irgendwann mal die Pflege von Asphalt und Straßen hat man ja mal eingestellt. Also uiuiuiui. Und,
die krassesten Nahtoderfahrungen, die ich da mal hatte, waren mit einem Taxifahrer auf Kreta.
Ich habe ja mal, in Barcelona hatte ich ja mal einen Unfall mit dem Taxi. Das war auch auf Ansage. Kennst du das? Du setzt, also Taxifahren an Orten, die man nicht kennt. Also Taxifahren, gut, gibt es Orte, gibt es die Situation, wo man Taxi fährt, wenn man den Ort kennt? Ja gut, wenn Mama 50 wird und du fährst mit dem Taxi nach Hause. Okay, aber es ist die Ausnahme. Okay, gut, also im Grunde genommen so. Aber so, es gibt so, man setzt sich manchmal in ein Taxi oder in Uber rein und du hast ein okayes Gefühl und manchmal setzt du dich rein und hast direkt ein leicht ungutes Gefühl. Geht dir das auch so?
Ja.
Ja, und es war, als wir da den Unfall gebaut haben, es war direkt dieses, ich habe ein ungutes Gefühl, so. Ja, und es war so nach dem Gig und so. Und ich saß auf dem Beifahrersitz und der Dude hat halt einfach die ganze Zeit WhatsApp getippt beim Fahren und war so konstant immer so 30, 40 km/h schneller als erlaubt innerorts.
Hat eine Driver's License, right?
Oh! Und der war wirklich, also das war so, ich habe schon so, dazu, also immer, man sagt ja sowieso immer, bitte nicht heute. Ja, also es gibt nie einen guten Tag, aber heute bitte erst recht nicht so. Ja, bitte nicht heute. Ja, und dann war da irgendwie, keine Ahnung, ist ja da irgendwie bei Rot über eine Ampel gefahren, musste natürlich dann so ein bisschen ausweichen und ist, wie nennt man das? Diese Dinger, die so manchmal in der Mitte von einer Kreuzung sind, wo so Schilder drauf sind, so Verkehrsinsel, sag ich jetzt einfach mal, ne? Über so eine Bushaltestellen hohe Bordsteinkante mit 90 drüber. Und ich kann euch sagen, falls ihr noch niemals eine Erfahrung gemacht habt, also so Sachen, die man so im Videospiel bei GTA und Forza macht oder in Hollywood-Filmen auch sehen, und die Leute steigen dann da immer so aus und denken, ja, geiler Tag heute, ist nicht so, wenn man das in Realität macht. Also was du da tagelang für Schmerzen hast, wenn du mal mit einem Auto von einem hohen Bordstein runterfährst, ne? Also das ist ja gefühlt der Rücken in der Mitte durchgebrochen.
Ja.
Eieiei. Also keiner war ernsthaft verletzt. Die Karre war Kernschrott. Also das Auto sah aus, als hätte sie einen Elefant draufgesetzt. Aber alle Airbags, alles hat gut funktioniert. Aber wir hatten alle irgendwie 5 Tage Rückenschmerzen. So. Ne?
Aber dieser Stress dann an so einem Anreisetag auch, da sind wir ja so im mentalen Bereich. Ne? Und ja, selbst wenn du jetzt, sagen wir mal, das, also alleine on the road sein, ist ja irgendwie anstrengend. Ich habe gestern noch einen Podcast gehört, sagen wir mal, mit Leuten, die dann auch 3 Ligen so über uns spielen. Und da sagte auch jemand so, ja, so nach 3-4 Wochen hat er manchmal so ein Loch, da muss er sich dann motivieren, so ein bisschen, dass er sagt, also weil es einfach sehr anstrengend ist, on the road zu sein, dass er sich dann sagen muss, okay, für mich ist das jetzt hier Show 28, aber das Publikum hat nur diesen einen Abend, für die ist es der erste Abend und genau so muss ich quasi alles geben, so, ne?
Ja.
Und also es ist auf jeden Fall auch so ein Kopfding, dass man auch müde wird, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Anreisetag, wo du mitten in der Nacht aufstehst und zum Flughafen zu kommen, dann verzögert sich alles, du bist die ganze Zeit so in Wartestellung, kommst im Prinzip nach, weiß ich nicht, 16 Stunden, die du schon wach bist, dann da an, um einen Soundcheck zu machen und so. Das sind auch Sachen, die man lernen muss beim Live-Spiel. Da erstens, wie ticke ich dann selber? Wie gehe ich mit so einem Stress um? Dass man halt nicht unerträglich wird, weil man will ja, ja, selbst wenn der Veranstalter mal Mist gebaut hat oder ein Bandkollege, man muss ja immer noch zusammen irgendwie was auf die Bühne kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Besser,
also dass man sich
das
da so ein bisschen kennenlernt, wie tick ich da, wie kann ich dann, wie kann ich mich da besser, also wie kann ich da besser mit umgehen? Also ich weiß, dass das für mich manchmal auch so ein Ding ist, wirklich so, oh, ich muss gucken, dass ich doch regelmäßig mal zwischendurch was essen kann, dass ich genug trinke und so, damit ich nicht völlig in mich zusammensinke nach dem Soundcheck oder so und dann auch wirklich fit bin für die Bühne, ne?
Ja.
Oder eben, dass man auch weiß, wie ticken unterschiedliche Leute in der Band? Wen lasse ich jetzt hier gerade in Ruhe, wenn irgendwelche Sachen den Bach runtergehen.
Besser nicht ansprechen.
Genau, besser gerade mal nicht ansprechen. Und wer braucht halt vielleicht ein bisschen Support oder will das rauslassen lieber in einem Gespräch oder was weiß ich. Ne? Das sind ja auch so mentale Sachen, die auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Oder eben, dass man dann auch lernt, einen überforderten Tontechniker treibt man nicht zu Höchstleistungen, indem man ihn dann noch beschimpft oder sowas, ne?
Ja, wobei das manchmal unter Umständen ja auch, also das ist ja immer ein schmaler Grat so.
Ja.
Ne? Also wir unterstellen jetzt einfach mal solche Situationen, also sagen wir mal vielleicht nicht besonders fähiger Techniker, das passiert ja trotzdem nicht mit der absichtlichen Intention, Menschen zu ärgern. Ja, das unterstelle ich jetzt in der Regel mal, sondern das ist, da gibt es unterschiedliche Stellen, an denen das vielleicht mal daneben gehen kann. Also Kommunikation natürlich vor allem.
Ja.
So, aber dann ist es natürlich auch immer ein bisschen so, so wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus und nicht immer, aber schon auch häufiger erlebt, dass dann Leute, die, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht ganz oben in der Skala der Fähigkeiten sind und da gerade jetzt vielleicht nicht den besten Job ihres Lebens machen, das kommt oft, wie gesagt, nicht immer, aber oft dann auch im Paket mit, ist dann auch vor Ort in der Kommunikation eher so Outlaw-mäßig unterwegs, dass ich denke, boah, sei froh, also wie sage ich das jetzt? Ich habe es im Bandchat so geschrieben, war ja auch ganz gut, dass der Gerät nicht dabei war. Vielleicht hätte er den Techniker einfach in der Mitte durchgebrochen. weil man sich das physisch auch ganz gut vorstellen kann irgendwie. Ne? Also klar, da ist natürlich auch nichts mit gewonnen, aber so sagen wir mal, es gibt in jeder Band gibt's Leute, die ein eher dünneres Gemüt haben, ja, und vielleicht dann schneller auch mal zu Reaktionen verbal neigen, ne, die dann vielleicht dies nicht besser machen in dem Moment. Und das muss man natürlich immer gucken, im Blick halten, moderieren, dazwischen gehen, beschwichtigen und das immer einfach managen letztendlich, weil, hast du gerade gesagt, ne, alle Menschen gehen da ganz unterschiedlich mit um. Und am Ende des Tages müssen wir das ja zusammen irgendwie das Boot nach Hause fahren, so, ne? Und da sitzen wir dann auch immer im selbigen Boot. Und
genau. Und da muss man auch gar nicht mit dem Finger auf andere immer zeigen. Also zum Beispiel, ich habe also einfach dieser in Anführungszeichen Reisestress, so, da muss man auch lernen, mit umzugehen, auch so dieses so Hotelleben und sowas, ne? Dass man wie, also wie entwickle ich eine Routine, dass ich nach einem Konzert mit viel Adrenalin und so auch irgendwie einschlafen kann, damit ich am nächsten Tag auch wieder fit bin oder so, ne? Oder ich, wenn ich dann den ganzen Tag im Bus gesessen habe, dann machst du den Soundcheck, da ist auch wieder ganz viel Warten und dies und das und so. Und dann ist man manchmal wirklich, also dann habe ich mir echt angewöhnt und dann gehe ich vorm Gig nochmal so richtig zügig eine Runde an die frische Luft spazieren. So, dass ich einmal so ein bisschen fast ins Schwitzen komme und aber einmal so wach werde, weißt du? Sonst geht man auf die Bühne und spielt auch so, wie ich habe den ganzen Tag hier rumgehangen, so, ne? Und hat halt vergisst einen Einstieg, hat irgendwelche Formpatzer oder ist einfach nicht fresh, so, ne? Das ist ja für jeden anders, so. Aber da muss man auch einfach lernen, dann so, also wie tick ich bei einem Gig irgendwie so auch.
Ja, oder was? Du machst den Taylor Hawkins. Was? Ich habe letztens in einem die Foo Fighters bringen jetzt ein neues Album raus und kommen jetzt auf Tour und so. Und genau, und dann haben sie so eine Anekdote in einem, weiß nicht, ob das in einem Apple-Interview war, in irgendeinem Interview, gab es eine Anekdote, erinnerst du dich noch so an dieses lächerlich große Festival, weiß ich nicht, Lollapalooza, bla bla bla, Brasilien, weiß ich nicht, 100.000 Leute vor der Bühne und so, Showtime in 10 Minuten und du merkst das so im Backstage-Raum, Energy ist gerade low und dann sagt der Taylor so, ey, Jungs, das geht so nicht so. Und dann hat er einfach blank gezogen und ist nackt durch den Backstage-Raum getanzt. So, also, man muss natürlich so ein bisschen rausarbeiten, was für einen funktioniert. Da möchte ich vielleicht, auch wenn das jetzt nicht ganz so in Richtung Performance geht, aber da möchte ich noch eine kleine Geschichte, Anekdote beitragen zum Thema Energie und im Moment sein. Ich war ja letzte Woche auf einer Masterclass von Mike Johnston, der direkt für diese Masterclass und dann noch für ein paar angeheftete Clinics und so direkt aus den USA kam. Aber das war der erste Termin in Europa, der kam also quasi so halb direkt vom Flughafen und gejetlaggt des Todes. Ja. Und dann hat, die Airline hat noch das Gepäck verklüngelt und so. Also so, wie man sich das so im Idealfall halt vorstellt. Ja. Und dann war der da und war natürlich trotzdem total krass, energetisch, fresh, freundlich, ja. Und das fand ich echt inspirierend, weil der Typ ist natürlich ein ganzes Stück älter, als er aussieht. Also so 54 habe ich jetzt erfahren.
Ach krass, ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Also für alle Bassisten, die sich jetzt wundern, also Mike Johnston ist so ein bisschen der Scott der Schlagzeugwelt, so vielleicht.
Ja, genau.
Ne?
Ja, genau. Genau, der Scott der Schlagzeugwelt. Und und da war also die Masterclass, das war ja so ein engerer, intimer Rahmen und das war voll cool und er hat sich dann so ein, zwei entschuldigt, dass er gerade nicht ganz so frisch ist. Ich denke, boah, wie ist denn dann die frische Version? So, ne? Und gut, er ist ja auch Kalifornier, da gehört es natürlich auch ein bisschen dazu. Das heißt also, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen einfach Mentalitätsding. Und fand es auch total toll. Und dann ich war einer von drei Deutschen, glaube ich, in der Masterclass. Und der Typ, der neben mir saß, ist mir der Name entfallen, das war auf jeden Fall einer von den Deutschen, der ist ein junger Sportstudent, so richtig ripped und bla bla bla. Und dann war die Masterclass zu Ende und abends, so ein paar Stunden später, war nochmal eine große Klinik, wo so ganz viele dann kamen. Ne? Und dann hat der Mike sich immer noch Zeit genommen für ein bisschen Private Chat und so. Und dann sagt er zu dem Kollegen, hey, du siehst fit aus und so, Bock auf eine Challenge. Und ich vermute, das war so ein Ding, mal wieder wach werden. Und dann haben die da um die Wette Liegestütze gemacht. Und ich dachte mir, Alter, wenn ich mal 50 bin, dann möchte ich auch halb so fit sein. Ja. Also, um es vorwegzunehmen, der gejetlaggte über 50-Jährige hat natürlich den Sportstudenten irgendwie richtig in die Schranken gewiesen. Und nicht nur ein bisschen. Und ich weiß jetzt nicht, was bei Liegestütz ab wann da wirklich richtig krass anfängt, aber ich habe 107 gezählt. Und ich würde sagen, ja, ist schon krass, ne? So, glaube ich. Und
ich schaffe 1,7.
Ja. Und ich würde sagen, bis Nummer 85 hat der noch gelächelt. Also der hatte noch Kontrolle über sein Gesicht. Das fand ich schon krass. Also gut, der ist halt sportlich fit, so. Also wirklich fit, ne? Aber dass du, ne, wenn du da, weiß ich nicht, 20, 22 Stunden wach bist und voll angeknipst und bla und Das fand ich schon krass.
Ich habe mal in einer Band ausgeholfen, fällt mir da gerade ein, für mehrere Gigs. Die hatten so eine Routine, die sind immer quasi, bevor es auf die Bühne ging, haben die so Planks gemacht und so.
Ja.
Backstage. Das habe ich dann auch einfach mitgemacht und das war auch irgendwie witzig so, ne? Musste man sich erstmal dran gewöhnen. Aber so auch so quasi einmal so den Kreislauf hochkriegen und wach werden quasi so, ne?
Da musst du dich ja nicht für bewegen. Da musst du bei manchen Leuten, ich meine, manchmal, Achtung, ganz wichtig, ich möchte hier nicht falsch zitiert werden. Das ist auf jeden Fall zitatfähig und fähig auch für Missinterpretation. Aber bei Menschen, die ich sehr gut kenne, also die ich ganz doll lieb habe in meinem Herzen, die pranke ich ganz gerne mal von der Show, um so ein bisschen, um die mal ein bisschen wach zu machen. So, ne? Also ich habe letztens irgendwann mal, den Sepp habe ich mal so richtig geprankt irgendwie. Das heißt, Sepp, diese braune Ibanez-Gitarre, ist das deine oder ist das die von Manu? Das ist meine, wieso? So, ach, naja, schon okay. Dann war er direkt wach. So, wir sind voll, oh, ist umgekippt.
Mit der Kopfplatte.
Ja. Ah, ist schön. Genau, sowas kann man ja, aber das musst du auch gucken, ne? Also, das kannst du nicht mit jedem machen, so, ne? Und sollte man auch nicht, aber manchmal so ein kleiner Spaß unter Freunden.
Ja.
Genau, der Fahrer mit dem amtlichen Kennzeichen ist auch so ein Klassiker. Oh, naja, okay, cool. Also, wollen wir einen Deckel drauf machen? Hier sind noch 1000 Sachen. Gear-Fails habe ich noch gelesen.
Ja, Kabel, das hatten wir ja auch oben schon, ne? Ein bisschen. Ne? Ja, also wichtig ist auch bei all dem, was da so passiert, also gerade während einer Show, da immer dran denken, das Publikum merkt 80% der Sachen eher nicht so. Die bleiben dann intern, die kann man nachher in Ruhe besprechen oder auch nicht. So, ne? Und eben, ich glaube, diese Akzeptanz, egal wie gut man sich vorbereitet und was man alles vorausdenkt und dies und das, es kommt doch immer das Universum auch mal dazwischen so irgendwie und hat sich noch was ganz Besonderes ausgedacht. Und dass man das einfach akzeptiert, dass das so ist und dass das auch immer so bleiben wird, egal wie lange du dabei bist. Und dass eben nicht also klar kann man einige Sachen auch ausschließen, das sollte man auch tun. Und die Sachen, die einfach passieren, die man nicht vermeiden kann, da sollte man dann halt Ruhe bewahren, eine Akzeptanz haben, dass es das gibt und maximal flexibel und positiv reagieren im Rahmen der Möglichkeiten.
Genau, was der Andreas sagt, gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, ne? Oder?
Nein. Und und ihr habt ja dann auch gespielt, ne? Und es hätte ja jetzt gar nichts, ich weiß nicht, ob man es irgendwie mit viel mehr Zeit hätte retten können. Das wäre aber für die Veranstaltung dann auch wieder blöd gewesen und dies und das. Also manchmal muss man dann einfach durchziehen, egal was gerade ist, ne?
Ach so, jetzt für den Samstag nochmal. Nee, da hättest du nichts mehr machen können. Weil da gab es einfach einen festen Zeitplan. Wir waren da im Grunde genommen Vorgruppe. Da musst du mit der Situation so umgehen. Ja. Du musst da pünktlich starten und pünktlich Feierabend machen. Da gibt es keine Verschiebungen für. Da bist du nicht in der Situation. Wenn du jetzt selber als Headliner bist oder du bist vielleicht sogar selber Veranstalter, okay, dann fängt das Konzert halt 10 Minuten später an und du machst nochmal ein bisschen was so, ne? Aber hey, das war doch bei dem, erinnerst du dich an das Dave Matthews Konzert, der Anfang? Die hatten doch so ein Monitor-Sound-Problem.
Ja.
Das dauerte 10 Minuten, schätze ich mal, irgendwie, bis sie das da gefixt hatten und sie hatten es nicht perfekt gefixt für sich, auf jeden Fall, das konntest du schon merken. Aber die haben dann einfach irgendwann angefangen zu spielen, ne? Kann schon passieren. So.
Genau, und das muss man auch mal denken. Also ich meine, da war jetzt eine bekannte Band, eine wirklich bekannte Band, die auch auf einem hohen Level performt, die also auch gut hören muss und so, weil die ja auch sehr frei sind, also und jeden Abend völlig anders spielen und so. Wenn die sich nicht gegenseitig hören, dann ist da Game Over.
Ja.
Und da war ja wirklich ein Problem, dass, also Konzert fängt an und hört auch direkt wieder auf, im Prinzip war das ja am Anfang.
Ja,
ne? Und dann 10 Minuten so ein bisschen Smalltalk und haben wir es jetzt? Probieren wir nochmal? Ja. Nee, haben wir noch nicht. Ist noch so. Und dass man, auch da ist die Welt nicht untergegangen. Da hat keiner gedacht, ist das eine blöde Band, sind die schlecht, was weiß ich, sondern jeder, der, also sagen wir, da ist ja die Musikerdichte wahrscheinlich auch eher hoch im Publikum, so der Messius Band. Und jeder fühlt halt mit und hofft, dass es gefixt wird. So, ne?
Ja,
und
natürlich.
Das hast du in anderen Situationen auch. So, da muss man immer davon ausgehen, dass es eigentlich in der Rückschau nicht halb so schlimm ist, wie es sich dann in dem Moment anfühlt.
Nee, natürlich nicht. Und ich meine, du besuchst ja nicht so ultra oft Konzerte, sage ich jetzt mal, ne? Das ist ja oder seltener als ich. Also ich nehme Konzerte von Dave Matthews Band, das war jetzt mein drittes, und da nehme ich immer wahr, dass es ein wirklich sehr besonderes und ein sehr besonnenes Publikum ist, was sich auszeichnet durch total verrückte Andersartigkeit und Musik, das verbindende Element ist. Ich habe bestimmt mal diese Anekdote hier geteilt mit dem Ehepaar, wo sie so ein Tour-T-Shirt von Dave Matthews hat und er ein Tour-T-Shirt von Slayer, was jetzt ja schon ja. eher ne, unterschiedliche
Irgendwas
Spektren
hast
sind.
Hast du nochmal erzählt, ja.
Genau. Und also da trifft man echt spannende Leute und man trifft nur tolle Leute. Nur tolle Leute. Also da gibt es keine Menschen, die anderen was Böses wollen. Hab ich noch nie erlebt. Genau. Aber ja, das war fiel mir noch ein. Und dann haben die ja einen ganz tollen Led Zeppelin-Song, glaube ich, als erstes gespielt, ne? Fool in the Rain.
Ja.
Das war echt cool. Ja, okay. Ja, dann.
Yes. Okay, ja, dann würde ich doch sagen, war es das für heute. Schön, dass du zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt und du was mitnehmen konntest und vielleicht ein bisschen besser auf die nächsten, in Anführungszeichen, Katastrophen vorbereitet bist, dann gib uns doch 5 Sterne auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform.
Was ist da los
erzähl anderen Musikern und Musikerinnen von uns und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, wird dann auch irgendwie hauptsächlich grooven. Putt-Form. Ich denke direkt an Schach. Putt.